Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Wir sind die Ärztinnen Birgit und Stefanie. Seit über 20 Jahren arbeiten wir in Patientenversorgung, medizinischer Lehre und Forschung. Wir halten Vorträge für medizinische Experten und Laien, schreiben Fachartikel und Bücher und haben nun auch einen Podcast in unserem Spezialgebiet. Unser Fokus liegt im Bereich der Venen- und Ödemerkrankungen. Dazu gehören oberflächliche und tiefe Thrombosen, Krampfadern, Lipödem und Lymphödem. Wir wünschen euch eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit. Viel Spaß! Hallo, wir begrüßen euch zur Episode 17 und wir haben diese überschrieben mit dem Titel Was gibt's Neues? Wir haben euch ein paar Neuigkeiten mitgebracht von der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie und Lymphologie, die ihre Jahrestagung im September in Salzburg hatte, in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Phlebologie. Und jeder von uns hat ein paar Highlights oder spannende Themen herausgepickt, die wir heute so als Schnipsel quasi berichten möchten. Birgit, was hast du mitgebracht?
Also ich hatte ja immer begeistert, so die Tagung als solche. Also man kommt ins Gespräch, man tauscht sich aus und man hört dann auch sehr viel, sagen wir mal so zwischen den Zeilen an Neuigkeiten, ach, wie machst du das denn und so weiter. Aber was ich jetzt so als Thema ganz interessant fand, war gleich zu Beginn im Update, also am ersten Tag hat man immer so ein Update zu relevanten Themen oder zu Neuigkeiten auch. Und da war hochinteressant herausgearbeitet ein Zusammenhang zwischen chronischer venöser Insuffizienz und der kardiologischen Situation. Also koronare Herzerkrankung in Verbindung mit Venenkrankheiten. Also das hat mich sehr beeindruckt, vor allen Dingen, weil ich immer gedacht habe, ach Mensch, die Venen sind das eine und die Arterien das andere und das Herz nochmal anders. Und das hängt doch alles doch miteinander zusammen.
Sind halt alles Gefäße, ne?
Ja.
Genau. Aber was haben die Kollegen denn empfohlen? Also Zusammenhang, du meinst halt, dass wenn Patienten eine Krampfadererkrankung haben, sie auch ein höheres Risiko haben, eine koronare Herzerkrankung und damit auch potenziell Herzinfarkte zu entwickeln?
Ja. Also letztendlich, man hat die Empfehlung bekommen, nicht nur die Venen anzuschauen, sondern auch Herz, Niere und also letztendlich den gesamten Menschen. Und eigentlich ist das ja auch logisch. Also die Venen sind ja auch ein Gesamtsystem im Körper. Und warum sollen die jetzt ausgerechnet an den Beinen hauptsächlich relevant sein? Natürlich, da ist die Schwerkraft. Aber man hat ja überall letztendlich mit Durchblutungssituationen und Venen zu tun.
Also im Prinzip bei der PAVK machen wir das ja eigentlich schon regelhaft, dass wir nicht nur die Beine untersuchen, sondern wenn wir Hinweise finden für eine arterielle Verschlusserkrankung an den Beinen, dann war ja bisher auch schon der Automatismus da. Man schaut auch nach den Verengungen am Herzen oder gegebenenfalls auch an der Halsschlagader, um einem Apoplex, also einem Schlaganfall vorzubeugen. Aber es ist ja spannend, man hat das ja bisher oft sehr getrennt betrachtet, den arteriellen und den venösen Schenkel, also nicht automatisch jeder, der Krampfadern hatte, hatte auch ein Problem auf der arteriellen Seite, also da, wo der sauerstoffreiche Blut quasi in das Gewebe hineinläuft, sondern wie gesagt, waren immer so zwei etwas getrennte Systeme.
Genau, also letztendlich finde ich relevant, dass der Blick oder der diagnostische Blick einfach so erweitert wird. Ja, und dass man es einfach nicht so strikt trennen sollte. Ich finde, so wie die Venen und die Lymphbahnen eng zusammengehören, gehören letztendlich die arterielle Versorgung auch mit ins Boot. Also das ist einfach so das, was ich da mitgenommen habe. Und ich habe halt lange Zeit auch gedacht, dass die isolierte Varikose ist und ein Herzinfarktrisiko nicht unbedingt damit eine Korrelanz oder Koinzidenz aufweist, aber ist doch so.
Hat es denn jetzt laut dieser Studiendaten bisher nur diagnostische Konsequenzen oder auch unmittelbar therapeutische, dass man Patienten mit Krampfadern empfehlen würde, dass sie, ich sag mal, regelhaft ASS zum Beispiel nehmen?
Durchaus. ASS hat eine Aufwertung erhalten. Ja, das ist so. Ja, also ich denke, dass wir jetzt ganz gezielte therapeutische Konsequenzen ergeben haben, das habe ich jetzt nicht rausgehört.
Ich
Aber ich
denke,
denke, es ist ein Thema, da muss man dranbleiben.
wahrscheinlich gibt es da ja auch vielleicht noch Unterschiede. Patienten, die vielleicht sehr früh Krampfadern entwickeln, wo man vielleicht eher davon ausgeht, dass sie angeborenermaßen defekte Klappen haben, haben vielleicht in dem Zusammenhang noch eine andere Relevanz als ältere Patienten, die später Krampfadern entwickeln, wo man vielleicht eher von entzündlichen Veränderungen an den Gefäßwänden ausgehen kann. Aber das ist natürlich jetzt erstmal reine Theorie.
Also, du hast ja auch sicherlich Dinge gehört, die dir vielleicht neu oder nicht ganz neu, aber vielleicht ein bisschen, also wo du denkst, oh Mensch, das ist jetzt interessant und da nehme ich was mit für meinen weiteren Alltag. Was war es bei dir, Steffi?
Ich habe einen sehr spannenden Vortrag gehört zum Thema Thrombose, junge Frauen und die Pille. Und
Ja.
bisher war ja oft der Reflex da, wenn jemand unter der Pille eine Thrombose entwickelt hat, dass man schnell geneigt war, diese dann auch direkt mit abzusetzen. Und Frau Professor Haag-Wunderle hat das eigentlich ganz schön gezeigt, dass man da vielleicht doch etwas vorsichtiger oder zurückhaltender sein kann. Zumindest so lange die Antikoagulation besteht. Also Patientinnen, die eine Thrombose entwickeln, bekommen ja in der Regel eine Kompressionstherapie und eine therapeutische Antikoagulation, meistens in der heutigen Zeit mit sogenannten DOACs, also in Tablettenform. Und solange sie diese Antikoagulation, also diese Blutverdünnung durchführen, profitieren die Patientinnen in aller Regel davon, die Pille ruhig weiterzunehmen, weil die Studienlage gezeigt hat, dass viele Patientinnen unter der Blutverdünnung eine übermäßig starke Regelblutung entwickeln, also bis zu 70% der Patientinnen, und die dann auch Gefahr laufen, abgesehen neben der psychischen Belastung, die das Ganze verursachen kann, auch eine Eisenmangelanämie zu entwickeln, die durchaus auch klinisch relevant sein kann, und dass die Patientinnen besser damit fahren, wenn man die Pille für die Dauer der Antikoagulation belässt. Da gibt es also
Ja.
kein erhöhtes Risiko für weitere Thrombosen im Verlauf. Und die Pille dann gegebenenfalls hinterher absetzt oder auch in Abhängigkeit natürlich von der Thrombophilie-Situation dann nochmal eine individuelle Entscheidung trifft. Aber ja, wie gesagt,
Das
also
ist ja schon
solange
auch
die.
wegweisend, ne? Also es macht es
Genau.
dann für viele Betroffene so viel einfacher und auch
Ja.
für die Behandler, ne? Also das ist wirklich eine wichtige Aussage.
Genau, also das fand ich auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und empfohlen es ist natürlich, wenn man da die Pille möglicherweise noch variieren kann, sollte man also eine Levotrogestrel, Entschuldigung, jetzt habe ich Levonorgestrel, Entschuldigung, als
Ja,
Präparat
Levonorgestrel.
wählen.
Ja.
Oder eine Monopille, ne? Also entweder in Kombination
So,
oder
ja.
genau, das wäre halt die optimale Konstellation. Entweder als ja, in der also in der UPS-Variante oder als Monopille. Genau.
Ja, das ist ja auch wirklich wichtig ist, ich finde es nicht nur für dich interessant, ich finde es für alle interessant. Also, ja, man hat ja immer so, ach Mensch, und Thrombose und Pille und ach du Liebe, da ist man immer in heller Aufregung und das erleichtert einen doch jetzt sehr. Was mir noch einfällt, bei dem Update, da ging es nicht auch noch mal so, vielfach der gemeinsame Nenner ist die chronische Entzündung. Und das finde ich auch so ganz relevant. Dass man jetzt plötzlich eine von der mechanistischen Sicht weiter auf eine eher systemische Sicht der Pathogenese der Krankheiten kommt. Also, dass man jetzt nicht mehr denkt, ach Mensch, da ist die Klappe kaputt und deswegen ist alles so, wie es ist. Letztendlich steht im Zentrum der jeweiligen Erkrankung die Entzündungsreaktion. Und da ist auch die kardiologische Erkrankung wieder mit im dabei natürlich, aber auch bei Lymph- und Lipödemen spielt ja die Entzündung eine ganz, ganz große Rolle. Und mit diesem ganzheitlicheren Ansatz, also dass man sagt, ja, also wir haben vaskuläre Probleme, aber es steht eine chronische Entzündung auch als relevantes Agens mit dabei, ist ja diese antientzündliche Ernährung auch so ein großes Thema gewesen. Und das ist natürlich dann auch, wenn man so einen Vortrag hört, denkt man immer, ach du liebe Zeit, das ist, man kann jetzt gar nichts mehr essen. Aber das stimmt ja so gar nicht. Also, aber was ich gut finde, ist einfach etwas mehr darüber nachzudenken. Wie findest du das?
Auf jeden Fall. Ich finde es ja auch sehr angenehm, wenn man den Patienten ja eine gewisse Selbstwirksamkeit erlaubt. Ja. Also ansonsten hatten wir ja oft das Problem, ja, die Klappe ist halt kaputt, da können Sie jetzt nichts dran machen und jetzt müssen Sie halt warten, bis die Krampfader so groß ist, dass die dann irgendwer behandelt sozusagen. Aber die Möglichkeit zu sagen, ich habe Einflussfaktoren, sei es über Bewegung oder über die Ernährung, Verhinderung von Übergewicht, das sind ja Faktoren, an denen ich selber arbeiten kann. Und wo ich vielleicht den Progress der Erkrankung, also den Entzündungsvorgang, wenn wir jetzt davon ausgehen, aufhalten kann.
Genau, also ich finde halt auch, das macht viel aus. Die Patienten haben wirklich das Gefühl, ach, ich kann auch was tun, außer Kompressionsstrümpfe tragen.
Es wäre ja spannend, ich meine, dazu gibt es ja bisher noch keine wesentlichen Daten, aber es gibt halt ja Untersuchungen dazu, die geschaut haben bei der Rezidivvarikose, also wenn es oben in der Leiste zu einem Neuauftreten von Krampfadern kommt, was da so an Entzündungsbotenstoffen freigesetzt wird. Und man hat ja gesehen, dass es halt im Rahmen der Neovaskularisation, also wenn tatsächlich neue Gefäße dort oben einsprossen, dass es ein erhöhtes Aufkommen von Entzündungsbotenstoffen gibt. Und möglicherweise ist das ja auch ein Spiegel oder Ausdruck dieser Entzündung im Allgemeinen, die man an den Gefäßwänden findet.
Da bin ich auch felsenfest davon überzeugt. Wir haben jetzt eine Studie gestartet, die wird auch von der DGPL unterstützt finanziell, weil es doch ein Riesenaufwand ist, dass wir bei Menschen mit venösen Erkrankungsbildern unterschiedlicher Ausprägung gar nicht ganz leicht und schwer Blutentnahmen machen, und zwar aus der unteren Extremität und der oberen Extremität und dann Entzündungsparameter herauskristallisieren, also das ist ein Panel, da laufen die drüber, also es ist also eine sehr, sehr breit angelegte Untersuchung, aber ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei Venenkranken die Entzündung deutlich hochreguliert ist.
Also in den Beinen dann im Vergleich zu den Armen, meinst du?
Ja, ich glaube, auch da gibt es einen Unterschied.
Also es gab aber so ähnliche Untersuchungen ja schon. Genau, es gab so ähnliche Untersuchungen. Jetzt kommen wir zwar ein bisschen vom Thema ab, aber spannend finde ich das trotzdem. Beim Pelvinen-Stauungssyndrom, da hat man ja Östrogenspiegel untersucht im Verhältnis des armen Venenblutes zu dem Beinvenenblut sozusagen und hat ja auch da feststellen können, dass in den Beinen durchaus höhere Hormonwerte wirksam sind als in den im Armvenenblut. Wenn man eigentlich denkt, das Blut zirkuliert komplett und überall müsste das gleiche Blut vorbeifließen, dann erstaunt einen das ja durchaus. Aber es scheint da tatsächlich auch lokale Unterschiede zu geben.
So, die gibt es bestimmt, aber ich denke, dass es die auch innerhalb der Patientengruppen gibt. Also meine Hypothese ist, dass diejenigen, die nur eine leichte Form der Varizen haben, bessere Entzündungsspiegel haben als die mit schwereren Ausprägungen. Und möglicherweise, es wäre es natürlich jetzt nach dem Vortrag über die Zusammenhänge mit der KHK auch total interessant, das nochmal zu matchen mit kardialen Erkrankungen.
Ja, auf jeden Fall.
Spannend. Ja, so kommt man wieder beseelt von so einer Tagung zu.
Genau. Ja, vor allem manchmal kommen dann, also ne, kriegen Sachen, die man vielleicht vor ein paar Jahren schon mal gehört hat, und dann sind es ja so Puzzleteile, die dann vielleicht zu einem Gesamtbild zusammenkommen. Ne? Was ich auch noch spannend fand, du hast gerade das Thema mit dem Lipödem schon angesprochen. Ja. Da gab es ja auch ein paar News auf der Tagung, wobei die gar nicht unmittelbar mit der Tagung zusammenhingen, sondern sich eigentlich in den Wochen vorher entwickelt haben. Weil das Thema Lipödem und Liposuktion ist ja nach wie vor ein sehr heiß umkämpftes, und insofern dass bisher die Liposuktion, also die Absaugung von dem krankhaften Fettgewebe, nur im Stadium 3 bezahlt wird. Und der GBA, also der Gemeinsame Bundesausschuss, hatte dann eine Studie initiiert oder in Auftrag gegeben, dass man geschaut hat, ob die Liposuktion vielleicht auch in anderen Stadien sinnvoll sein könnte. Die Ergebnisse dieser Studie, die 2000, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube 18 oder 19 gestartet ist, also mit den Vorbereitungen und so weiter.
Die Liplex-Studie.
Genau, ne? Die sogenannte Liplex-Studie. Ja, die Ergebnisse sind auf jeden Fall dann im Laufe diesen Jahres an den GBA gegangen und der hat halt im Juli eine Entscheidung getroffen, dass er dem gemeinsamen Bund, also dass der gemeinsame Bundesausschuss empfohlen hat, die Liposuktion auch stadienunabhängig zu übernehmen. Das heißt, jetzt sind im Prinzip die Kostenträger gefragt, die sich halt mit der Ärzteschaft einigen müssen, mit welchen Preisen man sozusagen die Liposuktion dann hinterlegt und also im Endeffekt sogenannte EBM- und OPS-Ziffern festzulegen. Und man kann dann vermutlich so Anfang nächsten Jahres damit rechnen, dass das Ganze auch umgesetzt werden kann. Bis jetzt ist es ja nur eine Empfehlung.
Genau. Also der gemeinsame Bundesausschuss ist ja nun das zentrale Organ, das in Deutschland reguliert, welche medizinischen Leistungen als Kassenleistung deklariert werden und welche nun nicht. Und da finde ich nun auch also bahnbrechend, dass die Liposuktion also Kassenleistung werden wird. Die genauen Modalitäten oder so, wie das dann so sein wird, das weiß ich nicht.
Also bisher, es ist ja zumindest in den bisherigen Empfehlungen enthalten, dass es auch da nicht so sein wird, dass jeder sozusagen sofort eine Liposuktion bekommt, sondern Voraussetzung ist halt mindestens 6 Monate konservative Therapie versucht zu haben. Dazu muss man letztlich auch sagen, der ein oder andere empfindet das natürlich manchmal als Gängelung. Aber aus meiner klinischen Erfahrung ist es also durchaus so, dass die Liposuktion oder auch der Ausgang der Liposuktion meist besser funktioniert, wenn die Patientinnen vorher alle Rahmenbedingungen im Endeffekt auch schon optimiert haben. Ja, also mit ihrer Kompression umgehen können, vielleicht auch da schon die Ernährung umgestellt haben auf eine kohlenhydratarme, proteinreiche Kost, dass sie ein entsprechendes Bewegungsprogramm für sich gefunden haben, mit dem sie sich gut arrangieren, dass Übergewicht oder Adipositas, die begleitend bestehen, auch schon mit angegangen wurde. Also all diese Punkte sozusagen optimiert sind und dass man dann die Liposuktion durchführt.
So, das finde ich auch. Das finde ich auch wirklich ganz wichtig. Und was ich auch gut finde, dass dieses Vier-Augen-Prinzip, also dass unabhängige Untersucher die Indikation stellen, dass nur bestimmte Berufsgruppen die Befugnis haben, die Indikation zu stellen, ob es sich um Lipödem handelt oder nicht. Also das sind so Regularien, die ich für sehr sinnvoll finde oder erachte.
Also Vier-Augen-Prinzip im Sinne von ein sozusagen konservativer oder nicht unmittelbar an der Operation beteiligter Arzt plus dann nochmal der Operateur, der die Indikation stellt. Ne? Genau. Ja, also von daher bleibt das da mit Spannung abzuwarten. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, diese klassische Stadieneinteilung nach der Morphologie, also Stadium 1, 2 und 3, die ja viele Jahrzehnte auch benutzt worden ist, ist heute oder gilt heute eigentlich auch als obsolet, weil das Volumenausmaß nicht immer mit der Schmerzhaftigkeit einhergeht. Ja. Also heißt, es gibt Patientinnen, die zwar von der Morphologie her als Stadium 1 gelten würden, aber doch erhebliche Schmerzen haben und andere, die als Stadium 3 eingestuft würden, die aber fast keine oder kaum Missempfindungen und Schmerzen haben, sodass man das im Endeffekt nicht, oder sagen wir, dass die Stadieneinteilung nicht das Beschwerdebild wiedergibt, so. Und dementsprechend macht es halt eigentlich auch wenig Sinn, anhand dieser Stadieneinteilung die Therapieindikationen zu stellen. Und von daher hat das halt dazu geführt, dass in der Leitlinie, also in der neu veröffentlichten Leitlinie, diese Stadieneinteilung eigentlich verlassen wurde. Also sie wird zwar noch aufgeführt, dass es sie gibt sozusagen in der Literatur, aber sie wird eigentlich nicht mehr in der Anwendung empfohlen.
Das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also letztendlich ist das bei der Therapie der Varikose ja genauso. Da geht es ja auch primär, also es rückt immer mehr, und das habe ich jetzt in dieser Tagung auch wieder sehr deutlich wahrgenommen, die Beschwerdesymptomatik des einzelnen Individuums in den Mittelpunkt. Und nicht so sehr, ach, das ist eine Stammvarikose, ist gleich, muss therapiert werden, sondern es geht darum, was für eine Beschwerdesymptomatik hat die betreffende Person, die jetzt gerade untersucht wurde. Also das finde ich schon auch sehr schön, diese Entwicklung, dass sie doch so ein bisschen nicht mehr ganz so zielgerichtet, sondern so ein bisschen breiter denkt.
Genau, ein ähnlicher Stichpunkt sozusagen, das hatte Herr Bauersachs vorgestellt, war das Thema Krebspatienten und DOACs, also Patienten mit bösartigen Erkrankungen. Da hat man bisher ja im Rahmen von Thrombosen deutlich die Heparintherapie bevorzugt. Das war für die Patienten natürlich manchmal ein sehr großer Aufwand mit dieser oder auch mental einfach stressig, weil diese Piekserei mit den Heparinspritzen ja doch sehr unangenehm ist, insbesondere wenn das über viele Monate durchgeführt werden kann, durchgeführt werden muss. Und die Daten, die er vorgestellt hat, haben halt gezeigt, dass Krebspatienten auch gut mit direkten oralen Antikoagulantien einzustellen sind und dass man da im Endeffekt nach ähnlichen Schemata vorgehen kann wie bei den Nicht-Tumorpatienten auch, also auch mit voller und halbtherapeutischer Dosis arbeiten kann, abhängig vom zeitlichen Verlauf, aber natürlich immer abhängig von dem jeweiligen Tumor, also der Aggressivität und seinem Einfluss auf das Gerinnungssystem und aber auch den Begleitfaktoren, die die Patienten drumherum noch haben, je nachdem, was an Therapien ansteht und so weiter. Aber man muss nicht mehr zwingend und kategorisch bei den Heparinen bleiben.
Das ist, finde ich, auch sehr, sehr wichtig. Ja, also aus der Sklerotherapiesitzung kann ich noch mitbringen, dass es hat sowohl der Bernard Patsch als auch Alessandro Follini darüber gesprochen, na, wie mache ich es denn? Und beide benutzen auch schon außer dem Polidocanol das SDS, dieses Sotradikylsulfat, um zu sklerosieren. Und dieses Medikament wird jetzt nächstes Jahr auch in Deutschland zugelassen sein. Also das ist auch ein chemisches Agens zur Sklerosierung. Allerdings es ist etwas stärker wirksam als das Polidocanol. Also man kann es nicht eins zu eins einfach austauschen. Und herauszuhören war also deutlich, dass also großkalibrige Venen mit diesem SDS gut zu behandeln sind. Also da tut sich dann noch was am Sklerosierungshimmel.
Also wir haben bisher mit dem STS schon gearbeitet, einmal im Rahmen einer Studie, die wir für die FDA, also für die amerikanische
Ja,
Gesundheitsbehörde,
neun
gemacht
oder beiden.
haben. Genau. Und ansonsten halt, wenn Patienten Allergien auf das Polidocanol haben, also auf das Ethoxysklerolpräparat, dann haben wir mit STS gearbeitet oder sind darauf ausgewichen. Meine Erfahrung ist allerdings, also auf der einen Seite, ja, es wirkt stärker. Auf der anderen Seite kann es aber tatsächlich auch mehr Nebenwirkungen, also im Sinne von Hyperpigmentierungen nach der Verödung und
Ja.
auch kleinen Nekrosen machen, wenn man es bei kleinkalibrigen Gefäßen einsetzt.
Genau, also man muss mit umgehen lernen, das denke ich auch. Ja, also bei aller Euphorie, also man muss erstmal ein bisschen vorsichtig sich herantasten, bis man den Umgang mit SDS gewöhnt ist. Aber ich finde es schon mal wieder eine Bereicherung, dass jetzt nicht nur eine Präparation in Deutschland zugelassen ist. Also STS konnte man beziehen, aber musste es immer über die internationale Apotheke. Es war hier Off-Label, man musste es den Leuten extra sagen. Und von daher ist es jetzt etwas einfacher. Oder wird es etwas?
Genau, das Thema Kompression hatte auch einen großen Stellenwert im Rahmen der Tagung. Und was ich da auch nochmal interessant und bestürzend sozusagen gleichzeitig fand, das wurde auch in mehreren Sitzungen sehr deutlich, dass Patienten mit einem Ulcus cruris venosum, also der schwersten Form der Krampfadererkrankung, doch auch in Deutschland, obwohl wir eigentlich eine gute medizinische Versorgung haben, immer noch sehr unterversorgt sind. Also bis zu, je nach Studienlage, 50% der Patienten die ein Ulcus crurus venosum haben und damit auch eine harte Indikation für eine Kompressionstherapie, sind immer noch nicht mit dieser versorgt. Oder wenn sie versorgt werden, werden sie aber eigentlich nicht entsprechend den Möglichkeiten der modernen Kompression versorgt. Also das heißt, oft halt tatsächlich noch mit Pütter-Kurzzugbinden, die halt vom Pflegedienst täglich angewickelt werden und dann je nach Qualität und Schulung und so weiter des Anlegenden mal mehr, mal weniger gut sitzen. Aber halt die modernen Varianten mit Ulkus-Kompressionsstrümpfen, Mehrkomponentensystemen, Verbänden, die man über mehrere Tage auch belassen kann und die dann tatsächlich auch in der gewünschten Position gehalten werden und einen recht konsequenten Anpressdruck abgeben oder auch sogenannte MAX, also medizinische adaptive Kompressionssysteme, die wie eine Klettbandage anzulegen sind und damit auch weniger Fehlerquellen aufweisen, die werden im Alltag doch ja noch deutlich weniger genutzt, als man es vielleicht machen könnte.
Ja, genau. Also das ist auch immer wieder ein Thema. Und da gab es ja gab's ein paar Sitzungen auch in diesem Inhalt. Und ja, es war auch Kerstin Brotzner, die ist ja sehr engagierte Pflegekraft und hat männliche Wundzentren und sowas. Also die hat es durchaus auch unterstrichen, dass das oft ein großes Problem in der Versorgung ist, so auch im ambulanten Setting. Ne? Also die Leute kriegen dann Besuch von einem Pflegedienst, der die Beine aber nicht entwickelt, aber nicht einen Strumpf anzieht. Ne? Ja.
Und dabei würde das Strumpfanziehen theoretisch genauso bezahlt oder gewertet wie das Anziehen das Anlegen des Kompressionsverbandes.
Genau.
Nur es ermöglicht den Patienten einfach eine deutlich höhere Lebensqualität, weil sie besser in ihre Schuhe hineinkommen, weil sie sich besser bewegen können. Wir wollen ja die Beweglichkeit im Sprunggelenk fördern, um die Venenpumpe anzuregen. Und das ist halt in Strümpfen viel einfacher möglich als in den Verbandssystemen.
Genau.
Und da ist, wie gesagt, ein großer Vorteil bei diesen MAX auch, dass sie sowohl in der Entstauungsphase, also dann, wenn das Bein noch geschwollen ist, eingesetzt werden können, als auch hinterher, wenn das Bein abgeschwollen ist. Man kann sie also für eine ganze Zeit verwenden und hat noch nicht mal unbedingt diesen Umschwung quasi, erst Verbände, dann Strümpfe, oder muss sich da gar nicht so viele Gedanken machen. Also eigentlich macht das Leben einfacher.
So, Fazit unserer Tagung ist, vieles ist einfacher, oder?
Vieles ist einfacher geworden. Einen habe ich noch. Genau. Ich habe noch ganz kurz, die Frau Professor Hach-Wunderle nochmal hat sich auch mit dem Thema postmenopausale Hormone beschäftigt. Also auch da wieder die Frage, darf ich eine Hormonersatztherapie machen, wenn ich schon mal eine Thrombose hatte oder halt ein entsprechendes Thromboserisiko besteht? Und da hat sie gesagt, es hängt natürlich davon ab, einmal wie hoch das individuelle Risiko ist. Also hat es schon mal eine Rezidivthrombose gegeben, gibt es eine schwere Thrombophilie, dann sollte man natürlich sehr zurückhaltend sein mit dem Einsatz der Hormonersatztherapie. Aber wenn es nur sagen wir mal geringe Risikofaktoren in Richtung Thromboserisiko gibt, und also das war zum Beispiel die erste distale Thrombose, also zum Beispiel eine Wadenmuskelvenenthrombose, und im Ultraschall sieht man keine Überbleibsel davon und es gab einen passagären Risikofaktor, also zum Beispiel die Thrombose ist nach einem Unfall entstanden, es gibt kein familiäres Risiko oder nur eine leichte Thrombophilie, also einen zum Beispiel heterozygoten Faktor 5 Defekt. Dann kann man, und wenn die Patienten dann natürlich auch noch erhebliche Symptome im Rahmen der Wechseljahre haben, dann kann man auch ruhig eine Hormonersatztherapie einsetzen. Und das halt bevorzugt mit Östrogenen, die dann transdermal eingesetzt werden, also über die Haut, und Progesteron, was ebenfalls transdermal oder oral eingesetzt werden kann. Also heißt auch da wieder individuelle Abwägung, aber es gibt nicht mehr das kategorische Nein, so wie das vielleicht vor einigen Jahren noch war.
Ja, das kann ich überhaupt nichts hinzufügen. Es sind wichtige Aussagen.
Ja. Genau, also ich denke, wir bewegen uns auch da in der Phlebologie zu einer immer individualisierteren Therapie, sowohl was die bei den Thrombosen als auch bei der Varikose. Wir haben ja heutzutage auch so viele Möglichkeiten an Therapien. Früher gab es ja über viele Jahrzehnte im Endeffekt nur schwarz-weiß, also entweder Kompression oder Strippen der Krampfader. Und heute haben wir ja ein großes Portfolio mit Katheterablation, Laser, Radiofrequenz, Sklerosierung mit verschiedenen Sklerosierungsmitteln, dann ab dem nächsten Jahr auch verschiedenste Kompressionen. Möglichkeiten. Genau, also ein großes Portfolio, was wir ganz individuell als Baukasten einsetzen können.
Ja, das ist auch das Schöne an unserem Fach. Und ich finde auch sehr schön, dass so die Stimmung und der Umgang untereinander, miteinander oft sehr harmonisch ist. Und es geht allen immer darum, eine bestmögliche Versorgung ihrer Patienten zu haben. Und da gibt es jetzt nur noch weniger oder eigentlich gar niemanden mehr, der sagt, nur so wie ich es mache, ist richtig und sonst ist alles verkehrt. Nein, also diese Herangehensweise ist Gott sei Dank überholt, sondern wir sitzen alle in einem Boot und jeder trägt seinen Teil dabei.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. finde ich schön. Und ich finde auch, dass unsere Jahrestagung ja immer ein bisschen, wenn man das so flapsig formuliert, Klassentreffen ist. Also, ne,
ich hätte Familientreffen gesagt.
Oder Familientreffen, wie auch immer. Also man trifft viele ehemalige Kollegen und Kolleginnen und alte Bekannte und lernt halt auch neue Menschen kennen. Also von daher immer wieder bereichernd, sowohl was das Wissen als auch die Kontaktpflege angeht. Genau. Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns von Folge 17 und sagen erstmal Tschüss und bis zum nächsten Monat.
Jo, tschüss.
Ja, ihr Lieben, leider ist unsere Zeit für heute schon wieder um. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann gebt uns gern einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Habt ihr eine interessante Frage, die wir in unseren nächsten Sendungen aufgreifen sollen, dann schickt uns diese gern an frage@venendocs.de. Bis bald, sagen eure Venendocs Birgit und Stefanie.